Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Heute mit Melanie Longerich. Heute geht's bei uns in die Landtagswahl in Thüringen, die wegen Corona nun auf September verschoben wird. Um Senioren, die derzeit nicht nur einsam sind, sondern in vielen Pflegeeinrichtungen auch offline. Und wir sprechen darüber, wie man nach dem Sturm aufs Kapitol hierzulande besser der Hasskriminalität begegnen kann. Organisierte Verantwortungslosigkeit. So hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD im Sommer das System von Werkverträgen in der Fleischindustrie genannt. Denn Firmen wie Tönnies, Westfleisch und Co. haben die Menschen, die in ihren Fleischfabriken Schweine zerteilen, selten fest angestellt. Stattdessen arbeiten sie meist für dubiose Subunternehmer, die ihnen oftmals den Lohn schuldig blieben. Nachdem es bei den beiden Firmen im Sommer zu massiven Corona-Fällen kam, wollte Bundesarbeitsminister Heil also mit diesem System aufräumen. Seit Januar nun sind die Werkverträge tatsächlich verboten. Die Fleischfirmen dürfen keine Subunternehmen mehr beauftragen, sondern müssen ihre Schlachter fest anstellen. Doch sind die Arbeitsbedingungen nun wirklich besser? Manfred Götzke mit ersten Eindrücken.
Katalin Mihai ist müde, erschöpft und dennoch ziemlich aufgebracht. Gerade ist er von der Frühschicht in der Fleischfabrik von Tönnies nach Hause gekommen. Von 4 Uhr früh bis 1 am Mittag hat er am Schlachtband gestanden. Nun erzählt er am Telefon, wie sich die Arbeit aus seiner Sicht in den letzten Wochen verändert hat.
Es ist alles wie vorher. Wenn du Urlaub willst, bekommst du keinen. Wenn du einen Tag frei nehmen willst, sagen die Vorarbeiter, geht nicht. Und wenn du krank wirst, drohen sie dir. Wenn du nicht kommst, wirst du rausgeschmissen.
Mihai heißt eigentlich anders. Er will seinen wahren Namen hier nicht nennen. Er will keinen Ärger. 5 Jahre lang hat er für verschiedene Subunternehmer als Schlachter bei Tönnies gearbeitet. Seit Dezember ist er bei der Firma festangestellt, erzählt er. Eine Folge der gesetzlichen Änderung.
Die Arbeitsverträge sind genau wie die alten. Ich verdiene Mindestlohn 9,35 Euro. Wenn ich 200 Stunden pro Monat arbeite, bleiben vielleicht 1.300 Euro übrig.
Die Arbeitsbedingungen hätten sich seitdem nicht verbessert. Im Gegenteil, sagt der 25-Jährige. Auch weil Tönnies im Betrieb offenbar mit weniger Mitarbeitern auskommen muss.
Es ist viel härter geworden. Sie haben viel weniger Leute, aber genauso viel Arbeit. Die gleiche Menge Schweine. Das Schlachtband läuft fast genauso schnell wie immer. 73 Schweine pro Stunde müssen wir zerlegen. Und wenn die Frauen schwere Paletten nicht heben können, sagen die Vorarbeiter, scheißegal, weg, hau ab. Die Chefs, die Vorarbeiter, sind genau dieselben, nur dass sie jetzt bei Tönnies arbeiten. Solange die nicht gehen, wird sich nichts ändern.
Auch Mihais Kollege, der ebenfalls anonym bleiben möchte, hatte auf bessere Arbeitsbedingungen gehofft. Bislang vergeblich.
Wir müssen sehr schnell am Band arbeiten. Jeden Tag 9 Stunden bei 4 Grad Kälte. Und Pausen gibt's kaum. 2 mal 15 Minuten per Schicht, mehr nicht.
Stanimir Mihailov bestätigt diese Eindrücke. Er ist Berater beim DGB-Projekt Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten bei Arbeit und Leben Nordrhein-Westfalen. Der Politologe hat sich in den vergangenen Wochen die neuen Verträge der osteuropäischen Schlachter angeschaut.
Manche haben tatsächlich keine Veränderung dann gemerkt, weil sie feststellten, dass die Vorarbeiter wieder da sind, mit denen sie unzufrieden waren. Die oft erniedrigende Behandlung durch die Vorarbeiter war wieder da. Und sie haben ja immer noch das Sagen. Das heißt, die Beschäftigten haben immer noch Angst, dass sie sich beschweren über die eine oder andere Sache, die sie stört. Und manche waren auch unzufrieden, weil sie einen etwas niedrigeren Lohn bekommen haben.
Doch noch sei es etwas zu früh, um wirklich zu bewerten, wie das neue Gesetz wirkt, sagt Mihailov. Inge Bultschnieder sieht das ähnlich. Die 48-Jährige lebt am Tönnies-Standort Reda-Wiedenbrück. Seit Jahren kämpft sie für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Tönnies-Arbeiter. Mit ihrer Interessengemeinschaft Werk Verträge berät sie Rumänen und Bulgaren, die um ihren Lohn geprellt wurden. Erst heute war ein rumänischer Schlachter bei ihr. Sein Subunternehmer hatte ihm im letzten Jahr nicht alle Stunden bezahlt. Diese Auswüchse des Werkvertragssystems dürften nun mit dem neuen Gesetz ein Ende haben, sagt sie.
Ich glaube, das ist jetzt zu schwierig, den Arbeitern nicht mehr korrekt zu bezahlen. Das ist zu schwierig und zu riskant.
Also ich denke, dass grundsätzlich diese Zeiterfassung jetzt sehr streng eingehalten werden muss und dass es da nicht mehr möglich ist, irgendwelche Stunden abzuziehen. Das wird sich keiner mehr erlauben können. Also nun ist man ja dann endlich selbst in der Verantwortung.
Bultschnieder hat auch immer wieder auf die prekäre Wohnsituation der osteuropäischen Arbeiter aufmerksam gemacht. Zum Geschäftsmodell der Subunternehmer gehörte es, ihren Arbeitern Zimmer oder einzelne Betten in heruntergekommenen Häusern zu vermieten. Teilweise für 200 Euro pro Person. Der Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, hatte im Sommer in den Unterkünften 1900 Mängel festgestellt. An diesen Verhältnissen habe sich seit dem Sommer so gut wie nichts geändert, sagt Bultschnieder.
Die Leute leben wie vorher auch. Herr Laumann hat ja diese Wohnungen auch besichtigt und festgestellt, dass es 1300 unzumutbare Wohnungen gibt. So wie ich es erlebt habe, sind immer noch 4, 5 Frauen auf 50 Quadratmeter ungefähr oder auch eben Männer. Schlimm ist, dass die halt eben keinen Rückzugsort haben. Man ist ja keine Familie. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie schlafen jetzt immer mit einem oder noch schlimmer mit 3 weiteren Fremden in einem Raum. Nach allem, was ich gesehen habe, hat sich daran nicht viel geändert.
André Vielstätte, der Unternehmenssprecher von Tönnies, bestreitet das. Die Wohnungen der Subunternehmer seien bei Kontrollen nicht beanstandet worden. Jetzt kümmere sich das Unternehmen selbst um die Unterbringung der Arbeiter.
Wir haben dazu in den letzten Monaten über 2000 Wohnplätze selber geschaffen, haben Häuser gekauft, haben Häuser angemietet und sind auch in diversen Kommunen im Gespräch, was Neubauten angeht.
20% der Arbeiter verdienen nun den gesetzlichen Mindestlohn von 9,50 Euro. Der Durchschnitt liege bei 11 Euro. Und selbstverständlich halte sich das Unternehmen an alle arbeitsrechtlichen Vorgaben, sagt Vielstätte.
Hier halten wir uns an das deutsche Arbeitsrecht, wie wir es vorher von unseren Dienstleistern erwartet haben. Und jetzt natürlich in voller Justizabilität von uns selbst.
Rund 6000 Arbeiter hat Tönnies inzwischen festangestellt. Vorher haben 20% mehr für das Unternehmen gearbeitet. Dass nun weniger Arbeiter die gleiche Menge Schweine schlachten, wie die beiden rumänischen Mitarbeiter behaupten, scheint also plausibel. Mihai und sein Kollege glauben jedenfalls nicht so recht, dass sich die Arbeitsbedingungen bei Tönnies verbessern werden.
Es hat sich nur auf dem Papier was geändert. Ein anderer Name auf der Lohnabrechnung. Das war's.
Die beiden haben sich nach neuen Jobs umgeschaut. Mihai hat bereits was anderes gefunden.
Nächsten Montag fange ich bei Amazon an. Da verdiene ich zwar auch nicht mehr Geld, aber ich habe diesen Stress nicht mehr.
Hoffentlich geht der Plan auf. Manfred Götzke über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.
Auf Worte folgen Taten. Das konnte man in der vergangenen Woche erschreckend direkt beobachten, als angestachelt von aggressiven Reden, Tweets und Videos ihres Präsidenten hunderte Trump-Anhänger in das Kapitol eindrangen, es besetzten und Abgeordnetenbüros verwüsteten. Auch in Deutschland gab es Beifall von Rechtsextremisten für diese Aktion und genau das beunruhigt nicht nur die deutschen Sicherheitsbehörden, sondern auch die Politik. Die Große Koalition will jetzt das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Netz möglichst schnell verabschieden. Anfang Februar könnte es soweit sein. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft ist seit Herbst die neue Zentralstelle Hasskriminalität angedockt. Aber was genau kann die Justiz eigentlich tun? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Leiterin, der Oberstaatsanwältin Ines Kahl, gesprochen. Aber erst einmal hat sie erklärt, was unter den Begriff Hasskriminalität genau fällt.
Also unter dem Begriff Hasskriminalität fassen wir alle Straftaten, die sich gegen einen Einzelnen richten, wenn dieser Vertreter einer Gruppe ist, in der Regel einer Minderheit, nicht immer, aber als Vertreter dieser Gruppe angegriffen wird. Das heißt, es geht nicht um einen persönlichen Konflikt mit anderen, sondern häufig ist man nicht einmal persönlich bekannt. Also zum Beispiel bei rassistischen Straftaten oder antisemitischen Straftaten oder bei homo- und transphoben Straftaten und im normalen Leben, also im analogen Raum, kann es sich dabei also um Beleidigungen, um Bedrohungen, insbesondere um Körperverletzungen, auch gefährliche Körperverletzungen handeln. Es kann auch zu Raubtaten kommen, wenn man zum Beispiel unterstellt, dass sich eine Gruppe vielleicht nicht an die Polizei wendet, weil sie in irgendeiner Weise Diskriminierung befürchtet.
Also dann müssen Sie da ja gerade ein großes Feld bearbeiten. Wie genau gehen Sie da vor in Ihrer Zentralstelle?
Also es ist natürlich tatsächlich ein sehr weites Feld und wir haben das bei der Zentralstelle hier so gefasst, dass dieser Zentralstelle zwei Abteilungen zugeordnet sind. Wir haben das entwickelt nach dem Modell der Ansprechpersonen für LSBTI. Es sind bestimmte Opfergruppen, in dem Fall Opfer von homo- und transphoben Straftaten, also Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans- oder intersexuell sind. Mhm. Und da sind Ansprechpersonen damals eingerichtet worden, 2012. Und wir haben hier gesagt, wenn es da ein mangelndes Vertrauen auf Seiten dieser Opfer gibt, und das war der Anlass für die Einrichtung dieser Ansprechpersonen, und da ein sehr hohes Dunkelfeld existiert, dann müssen wir versuchen, auch als Institution, als Behörde, auf die Zivilgesellschaft zuzugehen und zu sagen, wir suchen die Beratungsstellen dazu auf, wir gehen in Kontakt mit den Opfern und wir vermitteln denen, dass auch die Staatsanwaltschaft und die Gesellschaft Interesse daran haben, dass Straftaten zu ihrem Nachteil verfolgt werden. In dem Moment, wo sie also den Mut aufbringen, Anzeigen zu erstatten, das tatsächlich den Behörden auch bekannt zu geben und dass dann durch die Behörden, also durch Gerichte und Staatsanwaltschaften, auch Maßnahmen gegen die Täter ergriffen werden können, wenn die Taten denn nachgewiesen werden können.
Aber am Ende reden wir ja von Menschen, die mit massiver Gewalt drohen, also die sie dann auch gelegentlich ausüben, also die vielleicht auch den Menschen eben Angst machen, die sich engagieren. Wie kann man denn da, also bei so niederschwelligem, atmosphärischen, wie kann da der Staat die Justiz überhaupt dem begegnen?
Also wir denken, dass es ganz wichtig ist, das aus diesem Dunkelfeld herauszuheben. Zum einen über NGOs oder zivilgesellschaftliche Organisationen, die diese Straftaten auch darstellen, selbst wenn sich die Opfer entscheiden, keine Anzeige zu erstatten. Und unser Ziel ist natürlich, dass es tatsächlich eben auch in Anzeigen gipfelt. Und um dabei auch die Sicherheit der entsprechenden Geschädigten zu gewährleisten, haben wir also auch in dieser Zentralstelle einen Teilbereich, wo wir mit dem Landeskriminalamt gemeinsam, jetzt hier im Berliner Bereich natürlich nur, dann klären, ob tatsächlich eine Gefährdungslage vorliegt, wie dieser begegnet werden kann. Also ist natürlich immer ein Unterschied. Diese Taten sind natürlich alle bedrohlich und die Täter sind auch häufig gefährlich, aber nicht in jedem Fall. Und da muss man eben einfach klären, ob das jetzt, verbale Bedrohungen sind oder ob da tatsächlich eben auch die Gefahr besteht, dass die Täter eben noch weiter übergriffig werden, also auch körperlich übergriffig werden. Und da ist es für uns besonders wichtig, wenn wir den Tätern, die so gefährlich sind, keine Grenzen setzen, dann werden die noch gefährlicher, weil natürlich die Gewaltspirale dann auch eskaliert. Und da wollen wir aber nicht die Zeugen den Gefahren einfach aussetzen und sagen, ist halt eine Nebenwirkung einer solchen Anzeige, sondern da geht es darum, tatsächlich auch mit der Polizei gemeinsam dann auch den Schutz zu gewährleisten. Manchmal genügt es auch, dass man die Ladung über eine Opferberatungsstelle zum Beispiel zustellt und die Anschrift nicht in den Vorgang aufnimmt und solche. Manchmal genügen auch einfachere Maßnahmen.
Aber im Zuge des NSU-Komplexes gibt es ja bis heute Vorwürfe, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind. Da gibt es Chatgruppen etc. Und Betroffene von Hasskriminalität zeigen die Taten ja deshalb häufig gar nicht an, weil sie ja eben Angst haben, von Polizeibeamten nicht ernst genommen zu werden. Was können Sie da tun?
Ja, das ist ja gerade unser Versuch, diesen tatsächlich auch vorhandenen Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Zum einen, dass wir tatsächlich auch sehen, inwieweit Taten von Polizeibeamten strafrechtlich relevant sein können. Und zum anderen aber, dass wir sagen, wir können jetzt nicht sagen, wir verschieben jegliche Strafverfolgung oder jegliche Stigmatisierung solcher Taten auf eine Zeit, wo vielleicht keine Tendenzen mehr in der Polizei sind. Wir müssen gegen diese Tendenzen vorgehen und wir müssen aber zugleich auch das Problem der Hasskriminalität anpacken, weil solche Prozesse sonst immer weiter eskalieren.
Aber da wird es wahrscheinlich, wenn Sie jetzt über die Polizei reden, wird es Ihrer Meinung nach dann wahrscheinlich auch selber bei der Justiz darum gehen, oder? Bei Richtern und Staatsanwälten? Oder ist da die Sensibilität groß genug?
Das ist tatsächlich ein prozesshaftes Geschehen, ja. Also wir müssen irgendwo anfangen und wir sind dabei, jedenfalls hier in dem Bereich der Straftaten zum Nachteil von LSBTI, ist das sehr gut gelungen. Und wir haben ja das sind jetzt 8 Jahre gewesen. Das ist natürlich ein überschaubarer Zeitraum, aber doch schon so, dass wir festgestellt haben, dass sich die Anzahl der erstatteten Strafanzeigen vervierfacht hat, ohne dass wir jetzt davon ausgehen, dass tatsächlich die Straftaten selbst in einem solchen Maße zugenommen haben, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass es uns gelungen ist, in dieser Zeit Vertrauen aufzubauen. Und nach diesem Muster wollen wir das auch tun, durch direkten Zugang zur Justiz, durch konkrete Personen, die man ansprechen kann, und durch einen sehr engen Kontakt mit dem zuständigen Landeskriminalamt.
Also um Gewalt im Netz nachzustellen, da braucht man ja auch internetaffine Kollegen. Also bei dem Synagogenattentat zum Beispiel von Halle, das ja eindeutig rassistisch und antisemitisch motiviert war, da kam ja dann bei dem Prozess raus, dass viele mögliche Kontakte des Täters auf Online- und Gaming-Plattformen gar nicht aufgeklärt werden konnten, weil die meisten Ermittler sich weder in Internetforen noch in den entsprechenden Szenen auskennen. Also haben Sie da vorgesorgt?
Da wir erst zum 1.9. eingerichtet worden sind, konnten wir wenig vorsorgen. Aber wir haben natürlich in dieser Zeit schon Kontakt aufgenommen, auch mit Beratungsstellen und auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, unter anderem auch mit Hate Aid. Das ist ja auch ein Angebot, die auch an uns herangetreten sind, entsprechende Fortbildungsangebote auch zu unterbreiten, die wir auch annehmen werden und die auch schon mit der Zentralen Stelle zur Verfolgung von Internetkriminalität in Hessen auch schon zusammenarbeiten. Also diese Erkenntnisse, die man sich aneignen muss, um eine solche Tätigkeit auszuüben, die werden wir uns verschaffen.
Reicht denn die aktuelle Gesetzeslage überhaupt aus, um das alles zu ahnden? Oder sind Sie jetzt froh um dieses neue Gesetzespaket der Großen Koalition? Da soll es ja auch einen extra Straftatbestand geben für antisemitische und rassistische Hetze. Ist das in Ihrem Sinne?
Also es ist in unserem Sinne, wenn man diese Umstände, wenn man sie denn belegen kann, in der Strafzumessung auf jeden Fall berücksichtigt und jede Klarstellung dabei ist von Vorteil. Ansonsten erwarten wir durch das neue Gesetz, also durch den neuen Entwurf zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass wir eine Vielzahl von Tätern, die im Netz bisher sozusagen in der Anonymität tätig sind, dann tatsächlich auch verfolgen können. Und wir hoffen, dass dann bei diesen Tätern, die ja häufig sehr viele Straftaten begehen, wenn sie sehr viel Zeit auch im Netz verbringen, dass man da doch auf die Dauer zu einem kulturellen Wandel kommen kann, dass man zum einen Geschädigte besser schützen kann, zum anderen aber auch in der gesamten Gesellschaft eine Debatte anstößt, denn Strafverfolgung kann immer nur Grenzen setzen und aufzeigen, was auf keinen Fall hingenommen werden kann. Und die Übergänge sind natürlich fließend. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, diese Taten tatsächlich auch zu beziffern und neben der Strafverfolgung aber auch diese Phänomene tatsächlich auch im Bereich der Bildung und in der gesamten Gesellschaft tatsächlich auch zur Sprache zu bringen und da tatsächlich auch Strategien zu entwickeln, die Geschädigte auch besser stärken und tatsächlich auch dazu führen, dass da vielleicht auch wieder ein kultureller Wandel auch in der Auseinandersetzung, in der politischen Auseinandersetzung auch stattfindet.
Die Oberstaatsanwältin Ines Kahr leitet in Berlin die neue Zentralstelle Hasskriminalität. Für Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind die derzeitigen Kontaktbeschränkungen besonders schwer. Wo soll Lebensmut herkommen, wenn der Familienbesuch ausfallen muss? Da sind Bilder von Enkeln, ein Gespräch über Skype oder auch Online-Spiele eine willkommene Abwechslung. Aber WLAN gibt's nur in wenigen Einrichtungen und dabei sind viele Senioren heute ganz selbstverständlich im Netz unterwegs. Einige Häuser haben jetzt nachgerüstet, aber reicht Freiwilligkeit aus oder müsste da politisch mehr Druck gemacht werden? Marie Löwenstein sucht Antworten, nicht nur in Hamburg.
Na, komm her.
Klaus Obozeit sitzt im Wohnzimmer und tippt auf seinem Laptop. Er zeigt bei Google Maps die Route, auf der er und seine Frau zuletzt ins Saarland gereist sind.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich viel am Computer gemacht habe und dann eben nachher, wenn wir da unten sind, die einzelnen Ziele da rausgesucht und Texte dazu.
Der 85-Jährige nutzt das Internet aber nicht nur, um Reisen zu planen. Es ist wichtiger Bestandteil seines Alltags, erzählt er mit Blick auf das Smartphone vor sich.
Telefonieren, Google Maps, dann den üblichen Blödsinn mit WhatsApp, da wird man ja überschüttet von Freunden.
Noch lebt Obruzeit mit seiner Frau in einer Servicewohnung, vermietet vom Hospital zum Heiligen Geist, einer großen Alten- und Pflegeeinrichtung im Hamburger Norden. In solchen Wohnungen können sich die Bewohner selbst einen Router anschließen. Diese Freiheit hätte er, ein paar Häuser weiter, in einem Pflegezimmer nicht mehr.
Ja, ich wäre von der Welt abgeschnitten. Ich würde im Moment nicht mal mehr an mein Konto kommen, glaube ich, weil ich da angemeldet bin unter Online-Banking. Und auch alle anderen Sachen, zum Beispiel die Kontakte, Skype, wenn sie kein Internet haben, wird's nix, ne?
Laut einer Marktanalyse des WLAN-Anbieters Fredericks Hotspots bieten nur 10% der deutschen Altenheime den Bewohnern WLAN an. Diese Zahl hält auch Sibylle Meyer für realistisch. Für den Altersbericht der Bundesregierung 2020 hat die Soziologin viele Einrichtungen besucht. Nur die wenigsten Häuser böten WLAN an, sagt sie, und wenn, dann oft nur in Gemeinschaftsräumen, nicht im eigenen Zimmer. Für die Privatsphäre problematisch.
Wenn ich mich zum Beispiel über ein Videotelefonat mit meinen Angehörigen verständige, möchte ich nicht, dass alle anderen in dem Gemeinschaftsraum mithören. Wenn ich mit ihnen über das Pflegeheim spreche, möchte ich nicht, dass Pflegekräfte im gleichen Raum sind.
Laut dem Bundesministerium für Familien und Senioren sind rund 80% der 60- bis 69-Jährigen online unterwegs. Bei den über 70-Jährigen sind es 45%, Tendenz steigend. Für internetaffine Senioren könne der Umzug in eine Einrichtung sich anfühlen wie der Umzug in den Strafvollzug, sagt Soziologin Meyer.
Es ist provokant, aber letztlich ist es so. Es ist eine Enteignung, es ist ein Einsperren, es ist die Selbstständigkeit nehmen, die ich mir vorher angeeignet habe.
Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, dass WLAN für alte Menschen ein Tor zur Welt sein könne, sagt Meyer. Auch für die Angehörigen ist es wichtig. Zum Beispiel für Rentnerin Elke Krenz. Ihr Mann wird im Hamburger Heilig-Geist-Hospital gepflegt. Am Telefon sprechen kann er seit einem Schlaganfall nicht mehr. Während der Corona-Besuchsverbote waren Videoschalten die einzige Kommunikationsmöglichkeit für das Paar.
Das hat sehr viel bedeutet, weil ich meinen Mann sehen konnte. Wir durften ja nicht zu ihm. Es war so, dass ich seinem Mienenspiel ablesen musste, wie seine Verfassung ist. Und das war für mich wichtig.
Möglich wurde das nur, weil das Pflegeheim spontan einige Tablets mit SIM-Karten angeschafft hatte. Das sei aber nur eine Notlösung, räumt der Vorsitzende des Heimvorstandes Frank Schubert ein. Denn das von den Geräten genutzte mobile Netz habe bei den Videotelefonaten oft versagt. Er will nun möglichst schnell allen seinen Bewohnern einen WLAN-Zugang bieten.
Durch die Pandemie ist uns deutlich geworden, dass wir da deutlich schneller voranschreiten müssen, dass wir auch jetzt schon in unseren Altbauten da einen großen Bedarf haben. Und das versuchen wir jetzt auch wirklich so umzusetzen.
Bei vielen Heimen hat durch die Corona-Krise so ein Umdenken stattgefunden. Doch reicht Freiwilligkeit aus oder muss auch politischer Druck her? Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen fordert WLAN-Zugang in allen Heimen. Eine Nachfrage bei den Sozialministerien in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zeigt, alle sind dafür. Aber nur Hamburg hat sich Ende 2019 durch einen Beschluss der Bürgerschaft konkret vorgenommen, dazu eine Einigung mit den Heimträgern zu erzielen. Und auch das bisher ohne Ergebnis. Ein Streitpunkt: Die Heimbetreiber wünschen sich staatliche Zuschüsse für die Investitionskosten. Durch die Corona-Krise sei man aber noch nicht dazu gekommen, darüber zu verhandeln, heißt es vom Senat. In Nordrhein-Westfalen dagegen ist der WLAN-Zugang in allen Heimen seit 2019 Pflicht, und zwar in jedem Bewohnerzimmer. Das Land zahlt den Heimen nach Angaben des Sozialministeriums einen anteiligen Zuschuss, zumindest für finanzschwache Bewohner, die nicht genug Geld haben, sich an den Investitionen zu beteiligen. So Dirk Suchanek vom dortigen Sozialministerium.
Teilhabe ist für uns, dass wenn ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung lebt, er natürlich gleichwohl einen Anspruch darauf hat, dass er am sozialen Leben teilnimmt, dass er mit seinen Angehörigen in Kontakt treten kann, dass er sich informieren kann, dass er an Veranstaltungen und sonstigen Dingen teilnehmen kann, die vielleicht stattfinden.
WLAN einfach vorzuschreiben, ohne die Träger vollumfänglich finanziell zu unterstützen, das sieht der Hamburger Heimleiter Frank Schubert kritisch.
Man kann durchaus mit 25.000 Euro pro Gebäude dann rechnen, für die ganze Installation der einzelnen Leitungen. Und dann kommen natürlich auch noch monatliche Kosten dazu, pro Gebäude, sage ich jetzt mal 500 Euro.
In seiner Wohnung tippt Rentner Klaus Obruzeit eine Nachricht in sein Smartphone. Der 85-Jährige wäre gerne bereit, sich an den Kosten für das Internet zu beteiligen. Bei Senioren, die an die Vorteile des Digitalen erst noch herangeführt werden müssten, sei das aber wahrscheinlich anders, sagt er.
Aber ich habe immer so viel Hoffnung, dass dann vielleicht der eine oder andere Enkel oder sonst wer kommt und sagt, Oma, hör mal zu, hier ist so ein Kasten und den zeige ich dir mal. Da bin ich Optimist, dass so etwas eintreten würde.
WLAN allein löst das Problem nicht. Die Älteren müssten auch digitale Hilfestellungen bekommen, sagt Opozeit. Zum Beispiel über Schulungen. Er habe für sein Heim eine solche schon einmal bei einem gemeinnützigen Verein angefragt, erzählt Opozeit. Die Antwort? Gerne, nur leider fehle dafür die technische Voraussetzung, nämlich funktionierendes WLAN.
Marie Löwenstein über die großen Schwierigkeiten, in Pflegeeinrichtungen ins Netz zu kommen. Bald ist es ein Jahr her, dass Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten in Thüringen wurde, gewählt von AfD, CDU und der kleinsten Partei im Landtag, seiner FDP. Kemmerich blieb es bekanntlich nur 4 Wochen, aber mit der Regierungskrise, die er damals provozierte, plagt man sich in Thüringen bis heute herum. Der neue, alte Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken führt seitdem mit seiner rot-rot-grünen Koalition eine Minderheitenregierung mit Duldung der CDU. Aber so richtig Spaß macht das nicht und so wurden schon damals Neuwahlen für den 25. April ausgemacht. Doch Thüringen liegt bei den Corona-Neuinfektionen bundesweit ganz vor und deshalb wollten die beteiligten Parteien den Wahltermin lieber verschieben. Gerade eben haben die Fraktions- und Parteispitzen von Linken, Grünen, SPD und CDU entschieden, den 26. September, also der Tag der Bundestagswahl, anzuvisieren. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat die Diskussion heute verfolgt. Herr Bernhard, jetzt wurde ja doch recht lang diskutiert, 4 Stunden. Warum musste das so lange dauern?
Ja, es war natürlich ein ganz schönes Gefalsche um den Wahltermin. Es waren sich alle einig, dass es schwierig sein würde, im April zu wählen, denn dann hätte man im Februar den Landtag auflösen müssen, das mitten in der Pandemie. Es hätten hunderte Veranstaltungen stattfinden müssen, dutzende Parteitage, um Kandidatenlisten aufzustellen, um auch die Wahlkreisabgeordneten zu bestimmen und das in einer Situation, in der eigentlich nicht mal 2 Familien wirklich zusammenkommen können. Das wäre also schwer zu vermitteln gewesen. Deswegen, also man war sich einig, dass man den Termin verlegt. Die Frage war nur, wohin? Da gab es verschiedene Vorschläge. Es gab den Vorschlag der Linken, das auf Juni zu verlegen. Die SPD sprach von Juli und CDU und Grüne wollten aber das in den Herbst verlegen, gemeinsam mit der Bundestagswahl zu wählen. Sie sprachen dabei beide davon, dass sie das aus Verantwortung für die Bürger tun und dass es nur dann möglich wäre, die Wahl sozusagen verantwortungsvoll zu absolvieren. Aber natürlich steckt dahinter auch das Interesse von Grünen und CDU, gemeinsam mit der Bundestagswahl zu wählen, in der Hoffnung, dass man damit möglicherweise einen Bundestrend mitnehmen kann und dann ein paar mehr Stimmen auch im Landtag bekommen könnte.
Und was bedeutet das jetzt für die rot-rot-grüne Minderheitenregierung?
Naja, sie müssen jetzt erstmal einen neuen Pakt schließen, wiederum mit der CDU, also diese Duldung oder Tolerierung, die ja von der CDU aus nicht so genannt werden darf, weil sie dann gegen ihr gegen das Verbot in der CDU verstoßen würde, mit AfD oder Linken zu kooperieren. Sie nennen es Stabilitätspakt beim letzten Mal. Das soll jetzt in den nächsten 2 Wochen wieder verhandelt werden. Das heißt, es wird über verschiedene Punkte gesprochen. Was können wir bis zur Sommerpause noch gemeinsam erledigen? Was können wir noch abräumen für das Land? Wo finden wir eine Mehrheit von Linken, SPD, Grünen und CDU? Das soll jetzt verhandelt werden. Dann wird ein neues Abkommen aufgesetzt werden, was die 4 Parteien unterschreiben und an das sie sich dann zu halten haben. Dahinter steckt natürlich auch das Wissen darum, dass mit einer Minderheitsregierung immer die Gefahr besteht, dass die AfD ihre Spielchen treibt, entweder mit der Regierung oder auch gemeinsam mit CDU oder FDP, könnte ja die AfD Mehrheiten durchsetzen im Landtag. Das will man verhindern. Deswegen wird dieses Abkommen wieder aufgesetzt und da wird sicher wieder drinstehen, dass man nur gemeinsam Mehrheiten sucht.
Aber wenn man jetzt auf die CDU schaut, auf Bundesebene lehnt sie ja grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken ab. Wie lässt sich da die Tolerierung der Thüringer Minderheitsregierung einordnen?
Das ist wirklich ein sehr interessantes Phänomen, denn der Widerstand von der Bundes-CDU gegen irgendeine Kooperation zwischen CDU und Linken war ja sehr, sehr groß. Bei und nach der letzten Landtagswahl, man hat das gesehen, da sind ja Leute drüber gestürzt auch. Als aber dann das Tolerierungsabkommen, was ja Stabilitätspakt heißt, geschlossen wurde, war sofort Ruhe bei der CDU. Es kam kein einziges Wort mehr, weder aus dem Adenauerhaus noch von anderen Landesverbänden. Das heißt, man hat irgendwie eingesehen, dass die Bedingungen in Thüringen so sind. Es ist nun mal so, dass hier AfD und Linke im Landtag gemeinsam über 50%, also 52% einnehmen. Das heißt, es gibt keine Mehrheiten ohne AfD oder Linke. Und da musste sich die CDU entscheiden. Das mit der AfD hat nicht so richtig funktioniert. Das haben sie gesehen bei der Wahl von Thomas Kemmerich. Also haben sie sich dann mit den Linken, haben sie das probiert und offensichtlich toleriert das auch die Bundes-CDU.
Wie stehen denn die Chancen für die Parteien in der nächsten Wahl? Lassen sich da klare Mehrheiten erkennen?
Wie es bislang aussieht, wieder nicht. Also was die Umfragen derzeit zeigen, ist eigentlich ein Wahlergebnis, was mehr oder weniger genauso aussieht wie das vom Herbst 2019. Das hieße wieder, dass die Linken wieder stärkste Partei sein würden mit um die 30%, CDU und AfD um die 20%, SPD um die 8 und FDP und Grüne schwanken so bei plus minus 5. Das heißt, man wüsste gar nicht, ob die wieder reinkommen im Landtag. Davon wiederum hängt dann aber auch ab, was für Mehrheiten möglich sind. Es könnte sein, dass es für eine Mehrheit von Rot-Rot-Grün reicht. Das wäre dann aber sehr knapp. Nicht unwahrscheinlich ist aber, dass das gleiche Ergebnis rauskommt wie jetzt. Und dann müsste man sich natürlich überlegen, möchte man nochmal dieses Experiment mit einer Minderheitsregierung geduldet durch die CDU oder macht die CDU dann doch den großen Schritt auf die Linken zu und geht sozusagen aus landespolitischer Verantwortung auf die Linken zu und sagt, lasst uns was gemeinsam probieren. Wie das Ganze dann heißt, ob das dann eine Koalition wäre oder irgendwas anderes, das müsste man dann sehen. Aber es würde möglicherweise das Tor öffnen für eine neuartige Zusammenarbeit.
Und welche Rolle spielt Ministerpräsident Bodo Ramelow dabei, dass Linke und CDU in Thüringen ja recht geräuscharm miteinander kooperieren?
Eine sehr große, weil Bodo Ramelow ist der große Umarmer, der umarmt alle, egal ob sie das wollen oder nicht, auch die CDU. Und er ist ungemein beliebt in der Bevölkerung. Also um die 60% der Leute hätten ihn gern als Ministerpräsidenten, sind aber gleichzeitig nicht bereit, dann seine Partei zu wählen, die Linke. Das heißt, zeigt also auch, dass Bodo Ramelow ist ja kein waschechter Linker, wie man ihn sich so vorstellt, sondern er ist ja eher ein Sozialdemokrat, so wird er wahrgenommen von den Leuten. Und das ermöglicht ihm natürlich dann auch, mit der CDU zu reden, mit Konservativen überhaupt zu reden. Also wenn man die Thüringer fragen würde, wahrscheinlich wäre ihnen am liebsten eine Koalition zwischen CDU und AfD mit dem linken Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten.
Und also in dem Fall spielt er eine große Rolle bei den Wählern.
Definitiv. Also ohne Bodo Ramelow würden die Linke wahrscheinlich 10 Prozentpunkte weniger bekommen in Thüringen. Das ist ein immenser Einfluss, den Bodo Ramelow hat. Das wissen die anderen auch und das weiß er auch und dementsprechend tritt er auch auf.
Und welche Konstellationen könnten denn nach den Neuwahlen am 26. September entstehen?
Tja, entweder nochmal Rot-Rot-Grün, wenn es dafür reicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so ein Modell gäbe wie jetzt, also eine Minderheitsregierung, an der sich die CDU dann irgendwie tolerierend beteiligt, aber selbst keine wirkliche Macht hat in den Ministerien. Oder aber CDU und Linke versuchen es, gehen aufeinander zu, bilden eine gemeinsame Regierung, möglicherweise auch mit jemand anderen als Ministerpräsident, als Bodo Ramelow. Das wäre ja durchaus möglich, dass man da jemand Unparteiischen nimmt, der in keiner Partei ist. Oder dass man irgendwie diese Konstellation anders nennt als Koalition, das müsste man dann sehen. Ich bin auch selbst sehr gespannt darauf.
Und Sie halten das für realistisch?
Ach, wir haben in Thüringen schon viel erlebt in den letzten 5 Jahren, würde ich mal sagen. Also wir hatten den ersten linken Ministerpräsidenten, wir hatten die erste Drei-Parteien-Regierung, wir hatten einen FDP-Ministerpräsidenten, der dann zurückgetreten ist. Wir haben eine Tolerierung einer linken Regierung durch die CDU. Also ich glaube, in Thüringen ist eine Menge vorstellbar.
Einschätzungen waren das von unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard.
Sie ist ziemlich hübsch, die Zauneidechse. Und die Männchen werden in der Paarungszeit so wunderbar smaragdgrün. Doch die Echse ist bedroht und steht auf der roten Liste. Besonders gern lebt die Zauneidechse im Übergangsbereich von Wald zu Feld. Davon gibt es bekanntlich in Brandenburg viel. Und deshalb wurde die Zauneidechse genau da für den US-Autobauer Tesla zum Problem. Denn der will am südöstlichen Stadtrand von Berlin in Grünheide seine Fabrik hochziehen. Doch dann kamen 18 Zentimeter pures Reptil ins Spiel. Unser Korrespondent Christoph Richter kennt die Einzelheiten.
Es geht um 20 Hektar märkischen Kiefernwald, für die kurz vor Weihnachten ein Rodungsstopp erlassen wurde. Für Anwohner und Tesla-Kritiker Steffen Scheucht ein Riesenerfolg.
Es hat sie bestätigt, dass dieser Standort ungeeignet ist.
Übersetzt heißt es im Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, Tesla missachte naturschutzrechtliche Auflagen. Man habe streng geschützte Arten, gemeint sind Zauneidechsen und Schlingnattern, nicht im gebotenen Maße gefangen und umgesiedelt. Deshalb darf Tesla bis auf Weiteres nicht weiter roden.
Die kommen hier vor, das ist nachgewiesen. Und wenn sowas passiert, muss natürlich der Investor entsprechend reagieren. Das heißt, es muss abgesammelt werden, es muss umgesetzt werden, damit die Tiere nicht getötet werden. Das ist nicht erfolgt bzw. nicht ausreichend erfolgt.
Durch die Rodungsarbeiten sei ein funktionierendes Ökosystem massiv bedroht, moniert Steffen Scheucht von der ortsansässigen Bürgerinitiative. Jörg Steinbach, der brandenburgische SPD-Wirtschaftsminister, sagt dagegen, Artenschutz müsse neu gedacht werden. Es sei Unternehmen schwer zu vermitteln, dass Industrieprojekte in ausgeschriebenen Gewerbegebieten durch Artenschutz ins Stocken geraten.
Neu nachdenken heißt, wann welche Maßnahme Priorität hat. Also ob es nicht ein Unterschied ist, ob ich diesen Artenschutz in nicht gewerblich ausgewiesenen Gebieten habe, wo ich völlig damit einverstanden bin, dass er oberste Priorität hat. Aber dass es in solchen Situationen wie hier durchaus auch eine Abwägungsmöglichkeit und ein Verhältnismäßigkeitsmaß geben muss.
Steinbach meint damit, dass das Gebiet, wo jetzt das Autowerk gebaut wird, bereits seit Anfang der 2000er Jahre als Baugebiet ausgewiesen ist. Ursprünglich wollte sich dort gar mal BMW ansiedeln, bevor das Unternehmen dann doch nach Leipzig ging. Umweltschützer Scheucht schüttelt den Kopf. Baupläne für Gewerbegebiete müssten künftig mit einer Ablauffrist versehen werden.
Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich auch massiv geändert in fast 20 Jahren. Das heißt, wir fordern, dass Bebauungspläne zukünftig mit einer Nutzungszeit versehen sind. Wenn die dann nicht umgesetzt werden, die Bebauungspläne, dann muss man eben dann den stornieren und dann muss man eventuell nochmal neu anfangen.
Bis heute fehle immer noch die endgültige Umweltverträglichkeitsprüfung. Tesla-Bauer also auf eigene Rechnung. Kommt die Genehmigung nicht, müsste das Unternehmen alles zurückbauen. Doch anscheinend hat man beim Land Brandenburg Bedenken, ist sich nicht ganz sicher, ob Tesla im Fall der Fälle überhaupt den Rückbau bezahlen wolle, weshalb man nach Angaben des Umweltministeriums bis kommenden Freitag eine Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro fordert. Doch das Geld hat Tesla noch nicht überwiesen. Bis Ende dieser Woche müsste es eintrudeln. Ansonsten würde der nächste Baustopp drohen. Wirtschaftsminister Steinbach ist überzeugt, das Geld wird kommen. Die Vorwürfe der Tesla-Kritiker, der US-Autobauer würde die Politik vor sich hertreiben, prallen an Steinbach ab.
Ich bitte einfach auch mal zu realisieren, das, was dort gebaut wird, ist eine Fabrik zur Herstellung von Automobilen. Das ist kein Kernkraftwerk an der Stelle, was hier gebaut wird.
We actually have an announcement that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area. That's news.
So klang es im November 2019, als Tesla-Chef Elon Musk ankündigte, im brandenburgischen Grünheide bei Berlin ein Autowerk zu bauen. Die Überraschung war perfekt. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, ein großartiges Signal für den Standort Deutschland.
Weil wir damit auch einen Meilenstein erleben im Hinblick auf Elektromobilität und Batteriezellproduktion. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt die Chance haben, zu einem wichtigen internationalen Zentrum in diesem Zukunftsbereich zu werden.
In der ersten Ausbaustufe, so der Plan, werden in Grünheide 12.000 Menschen beschäftigt sein. 500.000 Elektroautos sollen jährlich produziert werden. Und Musk will das Werk in Rekordzeit bauen. Schneller noch als das Werk im chinesischen Shanghai, das Tesla innerhalb von 11 Monaten hochzog. Für Arne Christiani, den parteilosen Bürgermeister in Grünheide, ist die Ansiedlung des US-Autobauers geradezu ein Coup. Ein Glücksfall für die Region, für Brandenburg, ja, den ganzen Osten.
Ja, weil wir eine Entwicklungsmöglichkeit haben, die es so in Ostdeutschland in dieser Größenordnung bisher nicht gab. Wenn ich richtig informiert bin, ist nach wie vor seit der politischen Wende nicht ein DAX-notiertes Unternehmen in die neuen Bundesländer gekommen. Insofern kann es nur ein großer Fortschritt auch für diese Region Deutschland sein.
Doch nicht alle in der Region sind so euphorisch wie Bürgermeister Christiani. Denn kaum nachdem bekannt wurde, dass Tesla ins verträumte brandenburgische Grünheide kommt, haben sich Proteste der Anwohner formiert. Alles laufe nach Recht und Gesetz. Es gebe keine Lex Tesla, sagt dagegen Brandenburgs Regierungschef, SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Man unternehme alles, damit es auch was wird mit Tesla in Brandenburg. Im Wochenrhythmus sei man mit Elon Musk im Gespräch.
Wenn es eine Klage gegen das Projekt geben sollte, das haben wir ja schon erlebt, müssen wir auch nachweisen können, dass es nicht nur eine hohe Geschwindigkeit gab, sondern dass auch rechtlich alles so gelaufen ist, wie es bei solchen Prozessen erforderlich ist.
Für Woidkes Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist klar, mit Tesla könne es für die Mark steil nach oben gehen. Denn Brandenburg habe dadurch die einmalige Chance, zu Bayern oder Baden-Württemberg aufzuschließen. Und daran werden auch, sagt Steinbach hinter vorgehaltener Hand, Schlingnattern oder Zauneidechsen nichts ändern.
Christoph Richter über die Bremskraft von Reptilien in Brandenburg. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst könnten Sie nachhören im Netz unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Laura Esslinger, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend. Thank you.